Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz-Reinhard Habel und
Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
Wir begrüßen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge des Podcasts City Transformer. Wir, das sind
Michael Lobeck
und Franz-Reinhard Habel. Das neue Jahr, lieber Michael, ist ja noch ziemlich jung. Man kann also auch noch vielfach über Entwicklungen und Trends in diesem spannenden Jahr, glaube ich, reden. Das wollen wir heute im Wesentlichen tun. Die neue Bundesregierung hat ja den Koalitionsvertrag unterschrieben oder auch überschrieben mit dem Motto mehr Fortschritt wagen. Ich sage mal mehr Digitalisierung wagen, denn die Zeit ist überreif dafür. Siehst du das auch so?
Ja, das würde ich schon auch so sehen. Also ich bin natürlich, wie du weißt, immer ein Verfechter dessen, dass man trotzdem erst sich die Ziele überlegt und dann die Digitalisierung macht. Aber ich glaube schon, dass wir inzwischen eigentlich in allen Feldern, in denen das relevant sein kann, sehen, dass das sehr, sehr viel helfen kann, wenn wir es denn vernünftig angehen. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir uns über die Trends austauschen, wo denn was passiert, wo wir glauben, dass was passiert und wo wir vielleicht auch sehen, dass noch was passieren müsste. Das ist bei den Trends ja immer so eine Sache, da kann man ja drüber sprechen, die man sozusagen in Realita sieht und die man gerne hätte. Vielleicht kann man das ja auch noch unterscheiden.
Genau. Vielleicht zu Beginn, ich habe mir nochmal vergegenwärtigt, das berühmte Wimmelbild. Funktioniert das? Fragezeichen. Du kannst dich erinnern ja. An dieses Wimmelbild, wo alle Gremien und Organisationen, die mit Digitalisierung, mit E-Government in Deutschland zu tun haben, gelistet sind. Also eine sehr komplexe Darstellung mit vielen Pfeilen und Hinweisen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt mal was anderes gemacht, weil man nicht nur jammern sollte, das ist auch meine Botschaft für dieses Jahr, sondern Dinge umsetzen und tun sollte. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein ähnliches Wimmelbild zu zeichnen. Das heißt, das funktioniert. Macher und Umsetzer. Und habe jetzt bisher 11 Macher und Umsetzer gefunden, die ich sozusagen auf einer DIN A4-Seite zu einem Bild zusammenbaue. Ich kann nicht so gut zeichnen, wie das vielleicht das andere gerade von mir genannte Wimmelbild beinhaltet. Aber dennoch, und darüber können wir uns vielleicht ja auch nochmal unterhalten, weil ich glaube, es macht Sinn, die Kräfte des Fortschritts, will ich mal sagen, auch zu listen und stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, dass man sich darüber austauschen kann, dass man sich miteinander vernetzen kann. Und ich nenne einfach mal ein paar, die mir eingefallen sind, die ich zu diesen Machern und Umsetzern zähle. Natürlich auch den GovTech Campus auf Bundesebene, der sich ja jetzt weitgehend bilden wird. Dann das NEGZ oder den Accelerator GovStart von Public, GovMarket von PwC, den eGov Campus, die Lernplattform, die KTS Smart City, die sich jetzt etabliert und bildet, den Fitstore Marktplatz Länder, Gov Digital, die das EFA-Prinzip auf einem eigenen Marktplatz für Kommunen und Länder ja umsetzen wollen, Digital Service for Germany auf Bundesebene oder auch die Project Together Gesellschaft, die sich ja intensiv auch mit neuen Ideen beschäftigt und so weiter. Das ist mir eingefallen. Jetzt vielleicht auch noch die Lernplattform Themis, die sich aufschwingt, jetzt den Bereich des Lernens und der Kompetenzerweiterung gerade im Bereich Digitalisierung der Kommunen vorantreiben will. Ja, das waren sie, die mir so eingefallen sind bisher. Mhm. Vielleicht habe ich was vergessen, sicherlich. Das sollte man ergänzen, aber meine Idee ist eben, sich mal mit den Akteuren stärker zu beschäftigen, die das Neue wagen wollen, die mehr Fortschritt wagen wollen, die mehr Digitalisierung wagen wollen und die stärker ins Rampenlicht zu stellen und nicht nur immer das Jammertal weiter nach vorn zu treiben.
Ja, da bin ich sehr dabei. Das finde ich eine sehr gute Idee. Und ich meine, es ist ja auch ein bisschen unser Prinzip, wenn wir uns Gäste einladen, dass wir jetzt nicht die einladen, die jammern, sondern die einladen, die was tun und mit denen gemeinsam überlegen, was sind denn gute Schritte und auch Beispiele, bringen. Also das sicherlich könnte man deine Liste auch nochmal machen. Das ist ja was, was ich immer schon gerne hätte. Einfach mal wirklich eine gute, gut durchdachte Seite mit guten Beispielen. So, ne? Also ein bisschen, genau. Wir hatten ja mal den Dimitri Ravin hier mit urban-digital.de. Der macht das ja ein bisschen auf seiner Seite. Bin ich mal ganz neidisch, was der da alles auftut. Aber auch da, dass man einfach mal was hat und entwickelt, wo man auch, wenn man als kommunaler Verantwortlicher unterwegs ist, auch schnell was findet mit einer guten Struktur, wo man entweder bei den Sachen, die du gerade genannt hast, an wen man sich wenden kann, wer unterstützt und wo man was findet, oder aber auch, wo man einfach mal den Kollegen, Kolleginnen der anderen Kommune anrufen kann und sagen kann, wie geht's denn bei euch sozusagen? Und das fände ich, glaube ich, tatsächlich. Das müssen wir noch mehr. Es gibt ja Ansätze dafür. Auch da will ich jetzt nicht meckern. Ich glaube tatsächlich, dass in den letzten 2-3 Jahren viel in diese Richtung gegangen ist und dass wir sozusagen eigentlich auf einem ganz guten Weg sind, auch wenn der Ausgangspunkt immer noch überschaubar ist.
Ich sehe es genauso. Ich schlage vor, dass wir dieses neue Wimmelbild vielleicht gemeinsam mal veröffentlichen, auch in unserem Podcast jetzt als Bild, auch über die Medien, die wir ja nutzen, mit vertreiben können, um einfach Ideen weiterzusammeln oder auch Anregungen zu geben, mit den Akteuren, die dort genannt sind, auch ins Gespräch zu kommen. Weil es gibt immer wieder Veranstaltungen, die dort gemacht werden, die sehr innovativ auch sind, neue Dinge aufgreifen. Und man merkt so eine Stimmung, wir wollen was verändern, wir wollen was schaffen. Und das ist, glaube ich, eine gute Grundlage, auch zu Beginn eines neuen Jahres sich eine solche Idee eigen zu machen und die Dinge nach vorn treiben zu wollen auch.
Ja, finde ich eine gute Idee.
Zu den Trends. Ich bin da immer etwas unsicher, wenn man jetzt so die Frage sich stellt, die wir uns ja auch hier stellen wollen. Was sind die neuesten oder die wichtigsten Digitalisierungstrends in diesem Jahr? A, glaube ich, dass wir kurzfristige Trends überschätzen und langfristige Trends unterschätzen. Das heißt, viele Dinge brauchen auch Zeit, die sind auf der Spur, verändern sich in einem längeren Zeitraum als in einem Jahr. Aber ich glaube, dass beim Thema Digitalisierung wir immer noch sehr eng an der Technik uns bewegen und vielleicht unseren Blick etwas erweitern müssten über Digitalisierung hinaus. Und zwar, was meine ich damit? Den Blick ausrichten auf die politischen Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft und die Wirtschaft in den nächsten Jahren stehen wird. Und da müssen wir natürlich auch beim Thema Digitalisierung umdenken. Klar ist es richtig und notwendig, dass wir uns mit digitalen Verwaltungsprozessen beschäftigen. Aber wir denken zu oft in einzelnen Dienstleistungen und vergessen das große Ganze. Und zu diesem großen Ganzen zähle ich beispielsweise Klimaschutz, den demografischen Wandel mit Migrationsbereichen und Aspekten und natürlich auch neues Arbeiten. Und diese notwendige Transformation, die wird, glaube ich, massiv auch durch Digitalisierung vorangetrieben. Denn eins steht fest, auch wenn das so ein Allerweltsspruch ist, vieles wird anders werden. Und deswegen, glaube ich, sollten wir Digitalisierung zu einem Instrument für neue Lösungen machen. Und über die Strukturen und Aufgaben und über die Prozesse hinaus denken, was wird denn sich verändern? Wie muss unsere Betrachtung aussehen in den nächsten Monaten und Jahren, um diese zentralen Probleme, die sich ja immer wieder neu konstruieren, auch wesentlich agiler anzugehen? Dazu braucht man Kommunikation, dazu braucht man Tools, dazu braucht man Vernetzung. Und das ist Digitalisierung pur. Also ich glaube, stärker doch diesen disruptiven Ansatz auch sich vergegenwärtigen zu wollen, eben mit den Instrumenten und Verfahren von gestern können wir die Probleme von morgen nicht lösen, beziehungsweise die Herausforderungen bewältigen und uns deswegen eben auch auf das Neue stärker einlassen müssen. Das wäre mal so eine Art Vorbemerkung, dass man eben bei der Modernisierung, bei den Veränderungen jetzt nicht nur, ich sag mal, im Bereich Digitalisierung verbleibt, sondern das Spektrum erweitert, wie ich es gerade sagte, und da in dieses neue, größere Spektrum Digitalisierung hineindenkt. Ich weiß nicht, ob das klar geworden ist, ob du das auch so siehst, aber das ist ja auch ein Thema, wo man drüber diskutieren sollte, ne?
Also grundsätzlich bin ich da ganz bei dir, ne? Das ist so ein bisschen, glaube ich, nochmal das, was ich auch meine, wenn ich sage, dass für mich immer zentral ist, dass man guckt, also ich nenne es halt immer, ne? Dass man klärt, welche Ziele hat man, welche Werte hat man und dann guckt sozusagen, welche Rolle spielt Digitalisierung dabei. Und ich fand letztens nochmal ganz schön, jetzt runtergebrochen auf ein konkretes Beispiel, nämlich aufs OZG, zu sagen, weiß gar nicht mehr, es waren 2, 3 Tweets hin und her von Sven Hense aus Bonn, der irgendwie sagte, so, jetzt der Schlussspurt ist eingeläutet. Und das hat dann Thomas Langkabel von Microsoft kommentiert, so unter dem Motto, es sei ziemlich Schnuppe, welche Zahl nachher erreicht würde. Entscheidend sei, ob es ein Nutzererlebnis und Zufriedenheit gäbe. Also das sei der entscheidende Maßpunkt und nicht, ob die Zahl 575 oder welche auch immer erreicht würde. Und das fand ich nochmal so ein Punkt, dass wir immer gucken, warum machen wir das eigentlich? Also wo wollen wir hin? Und da finde ich die Themen, die du angesprochen hast, sicher relevant. Das ist immer, ich habe immer, wenn ich über Smart City spreche, habe ich eine Folie, wo drin steht, das sind Herausforderungen der Kommunen. Und dann stehen da immer 5 oder 6. Man kann da immer trefflich drüber streiten, was jetzt die wichtigsten sind. Aber und dann habe ich eine Folie, was sind Herausforderungen für Smart Cities? Und es ist natürlich die gleiche, weil die entscheidende Frage ist, was sind die Herausforderungen? Und dann kann man gucken, wo nützt uns an welcher Stelle wie, mit welchen Tools, mit welchen Strukturen, mit welchen Prozessen Digitalisierung.
Ich gehe noch mal einen Schritt weiter und will auch ein Beispiel nennen für das, was ich gerade auch gesagt habe. Also These, wir müssen unsere Industrieproduktion auch von dem Hintergrund des Klimaschutzes, glaube ich, neu ausrichten. Also das heißt für mich, ressourcenschonender auch zu produzieren. Und auch dazu brauchen wir Digitalisierungsinstrumente, die eben Potenziale untereinander identifizieren, stärker miteinander vernetzen, etc. Und diese Modernisierung der Produktionsweise, also die Digitalisierung der deutschen Industrie, ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, um Emissionen zu reduzieren, um nachhaltiger zu produzieren. Und dazu brauchen wir natürlich Rahmenbedingungen, die auch von staatlicher Seite, denke ich, gesetzt werden müssen, um uns auf diesen Weg zu kaprizieren. Also mit anderen Worten, es geht auch um ein anderes Werteverständnis, um andere Haltung. Ich mache das nochmal deutlich an der Kleidung, die Menschen ja brauchen. Und habe jetzt gelesen in den letzten Tagen ziemlich viel, dass ein Mensch auf der Welt im Durchschnitt sich jede Woche ein Kleidungsstück kauft. Und in der Folge landen in Europa beispielsweise mehr als 5,8 Millionen Tonnen Textilien pro Jahr im Müll. Mhm. Viele davon werden eben in Südamerika entsorgt. Manche T-Shirts werden nur ein- oder zweimal getragen. Man kann sie dann bei H&M für 2 Euro kaufen. Und ich glaube, da müssen wir an Rahmenbedingungen ran, dass eben sich für solche Zwecke der Anbau von Baumwolle eigentlich auch gar nicht mehr lohnen sollte. Ich zitiere da mal einen Satz aus dem letzten Spiegel im Jahre 2021. Zitat, wir brauchen eine Neuausrichtung der Marktwirtschaft weg vom Zerstörerischen hin zum Nichtverbrauchenden, Bewahrenden. Die Politik muss hier Verantwortung übernehmen. Zitat Ende. Ich glaube, das ist ganz interessant, einfach auch solche Entwicklungen mit in den Blick zu nehmen, wenn wir über Digitalisierung reden und vor allen Dingen, wenn wir Menschen überzeugen wollen, dass Digitalisierung eben auch Chancen enthält für unser Zusammenleben, für das Wirtschaften und einfach dafür mehr werben auch. Ne?
Ja, also bin ich ganz bei dir. Ich finde dann auch immer noch zentral, dass wir eben auch gucken, also auch in der Digitalisierung selbst diesen Blick auch noch einnehmen. Ne? Also dass wir jetzt, das ist der Klassiker, das ist jetzt auch nichts Neues, aber dass wir nicht alle 2 Jahre unbedingt das neueste Handy brauchen und keine Ahnung, der Laptop kann es vielleicht auch noch mal 3 Jahre tun und dass wir viel mehr lernen, also diese Dinge, also sorgsam mit diesem Zeugs umzugehen. Weil wir ja leider als Menschen noch nicht geschafft haben, das, was die sozusagen die Natur relativ schlicht hinkriegt, also einfach immer einen ständigen Überfluss zu produzieren, der aber eben keinen Müll produziert. Ne? Müll ist irgendwie was typisch Menschliches und die Natur hat da kein Problem mit. Also die Bäume, die hier im Garten stehen, produzieren jede Menge Zeugs und das fällt aber runter und wird sozusagen wieder zu einem Nährstoff. Und das haben wir irgendwie noch nicht geschafft, auch wenn es das Cradle-to-Cradle-Idee schon ganz lange gibt. Aber da sind wir noch, finde ich, relativ am Anfang so.
Und wenn wir eben mehr Dinge sharen wollen, also auch mehrfach benutzen wollen, hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Organisation. Das gilt natürlich für Verwaltung und für Wirtschaft gleichermaßen. Ich glaube, auch hier sollten wir neu denken und offener werden, auch mehr ausprobieren. Ich lese gerade das Buch Lightspeed, Projekt Lightspeed. Da geht es über BioNTech, wie diese kleine Start-up-Gesellschaft es geschafft hat, mit einem unbändigen Willen und mit einer Schnelligkeit einen Impfstoff zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Das war also Disruption pur, eben nach der Maxime, erst das Schnellste, dann das Beste. Und das ist natürlich eine Maxime, die der Verwaltung völlig fremd ist. Ne? Also bevor wir nicht 100%, 110% bei einem Verfahren geklärt haben, fangen wir es gar nicht an. Das ist diese 80-20er-Regelung, also auch schon bei 80 anzufangen und alle Dinge nachzubessern, so wie es auch dort hier bei BioNTech passiert ist. Die Erfolge brauche ich hier nicht näher darzustellen, aber in dem Buch wird unter anderem beschrieben, wie Teams zusammengesetzt werden, wie die Globalisierung genutzt wird, wie Zoom-Konferenzen weltweit auch zu Erkenntnissen führten, althergebrachte Verfahrensgrundsätze der Regulierung und der Prüfung in den jeweiligen staatlichen Einrichtungen völlig anders anzugehen, zu beschleunigen, zu parallelisieren, ohne Qualitätsverluste. Also dieser Wille, der da war, auch eben in der Zusammenarbeit, in der Teamgenerierung, all das ist ein Beispiel, dass so etwas funktionieren kann, wenn man eben eine Leitaufgabe hat und sich sagt, ich muss in einer bestimmten Zeit jetzt etwas auf den Markt bringen. Und das ist ja auch hier erfolgreich passiert. Und eben vor solchen fundamentalen Herausforderungen stehen wir natürlich auch in der öffentlichen Arbeit, sage ich mal, im öffentlichen Sektor, im Bereich eben der Verwaltungsaktivitäten, auch was Klimaschutz betrifft. Und da sind wir doch sehr nachlässig, was dieses Thema Schnelligkeit und Zeitfolge auch von Veränderungen betrifft. Ich mach mal es etwas anekdotisch, da hat mir das hier aufgeschrieben. Wenn es nicht so ernst wäre, könnte man Folgendes sagen, auch hier wieder ein Zitat. Der letzte deutsche Offizielle, der einen Beschluss zügig umgesetzt hat, war Günter Schabowski. Aber wir sollten jetzt nicht nur klagen, sondern vielleicht doch anpacken und mutig sein mit Veränderungen.
Ich finde das einen ganz spannenden Punkt, den du ansprichst, weil ich habe tatsächlich mir für einen zentralen Trend notiert, dass ich glaube, dass wir an diesem Verhältnis von Schnelligkeit und Qualität also dass da was passiert, sage ich mal so, ohne jetzt schon wirklich in die Glaskugel schauen zu wollen. Und zwar einerseits glaube ich, genau wie du es beschrieben hast, dass es an der einen oder anderen Stelle dann tatsächlich schneller geht. Ich habe aber auch das Gefühl, also dass zumindest bei zahlreichen öffentlichen Produkten, ich nenne mal ein paar, ich habe bei dem letzten Podcast schon über meine Elster-Erfahrung geschimpft, gestern bekam ich einen Brief der Krankenkasse. Meine Tochter ist 12 geworden und sie darf jetzt ein eigenes Bonusheft haben. Da habe ich gedacht, in welchem Jahr lebe ich denn? Ja, also die kriegt jetzt auch so ein Papierheftchen, wo der Zahnarzt einen Stempel reinmachen kann.
Wirklich? Wie so bei den Lebensmittelgeschäften früher? Da genau. Gab es auch so ein Punktsystem, wo man was eingeben
genau.
konnte.
Genau. Rabattmarken nannte man und das. Wenn sie dann nachweisen kann, also wenn sie dann mal Zahnersatz braucht und wenn sie dann nachweisen kann, dass sie die letzten 10 Jahre mit diesem Heftchen nachweisen kann, dass sie die letzten 10 Jahre da war, dann kriegt sie 5% mehr, also ungefähr, ja? Oder 10, ich weiß es nicht genau. Und da habe ich gedacht, ihr wisst es doch eh. Also ihr wisst doch, ob sie da war oder nicht. Was soll dieses Heftchen? Also jetzt, es geht nicht nur darum, dass das Kind das sammelt, dass das schön für das Kind ist. Ich brauche auch so ein Heftchen. Aber das ist mir wieder aufgefallen. Also das Elster ist mir eingefallen, das Bonusheft ist mir eingefallen. Mir ist eingefallen, dass das E-Rezept noch nicht funktioniert, die elektronische Patientenakte nicht funktioniert, der E-Führerschein immer noch nicht da ist und so weiter. Und ich habe mich erinnert an die an den Anfang der Corona-Pandemie, als zumindest hier in Nordrhein-Westfalen die Bezirksregierung Arnsberg sehr schnell ein Portal freigeschaltet hatte und auch ganz stolz darauf war, dass sie so schnell war, wo Corona-Hilfen beantragt und ausgezahlt werden konnten. Das hat auch funktioniert. Trotzdem haben sie es nach 3 Wochen wieder abgeschaltet, weil ein massiver Missbrauch stattgefunden hat, den sie halt nicht in ihrem Prozess sozusagen dann in dem schnellen Prozess kontrollieren konnten. Das heißt, ich glaube, wir müssen tatsächlich nochmal gucken, dass es diese Beispiele gibt, wie du ihn auch, die du auch zum Beispiel genannt hast, dass es geht, Dinge schnell voranzubringen und dann weiterzuentwickeln, dass wir aber nicht sozusagen den Fehler machen dürfen, wir bringen jetzt jeden Scheiß auf den Markt. So, ne? Also das finde ich so ein Punkt, weil ich selbst wenn Technologiefirmen heutzutage das tun können und schaffen, habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt, dass es beispielsweise das neue iPhone jetzt mal auf den Markt kommt und dann aber, keine Ahnung, die Kamera nicht funktioniert oder so. Ne? Da gibt es auch mal irgendwas, wo man die Software nachbessern muss und. Aber dieses, ich habe das Gefühl, einfach ein Trend ist, dass wir in diesem Wechselspiel zwischen schnell und gut, dass sich da was tut, dass wir da bei beiden besser werden.
Ja, das sehe ich auch so. Ich kann mich an das Beispiel noch erinnern, im Regierungsbezirk Arnsberg, wo ich dann auch mit dem Regierungspräsidenten an einem Freitagnachmittag noch telefoniert habe und er mir auch stolz sagte, und das ist dann auch geleistet worden, zigtausende von Anträgen wurden über das Wochenende bearbeitet. Es dauerte keine 48 Stunden und die Anträge waren beschieden. Also eine unglaubliche Leistung. Und Mitarbeiter waren stolz, dass sie das auch so geschafft haben. Und insofern ist das ein wunderbares Beispiel, was Schule machen sollte, wo wir auch daraus lernen müssen. Mir ist nicht bekannt geworden, dass andere nachgezogen haben und sich dieses Verfahren auch nicht nur angeschaut, sondern es auch übernommen haben. Klar muss man da sicherlich nachbessern und das eine oder andere immer wieder neu justieren, aber man darf die Dinge dann auch nicht einstellen, nur weil an einer Stelle ein Problem aufgetreten ist. Das ist wichtig, hängt natürlich auch wieder mit der Verwaltung zusammen, weil sie alles perfekt machen muss auch in gewisser Weise. Vorgaben sind ja durch Verordnungen, Gesetze und alle möglichen sonstigen Rahmenbedingungen auch vorgegeben. Gleichwohl muss man hier, glaube ich, auch vom Endergebnis her, vom Nutzen auch, glaube ich, denken, wie es gerade in diesem Fall Lightspeed, der Begriff sagt ja auch schon alles, ne? Also Lichtgeschwindigkeit, etwas zu verändern, das ist natürlich der Verwaltung fremd. Mich würde aber noch interessieren, Michael, eben du hattest du deine Tochter angesprochen, wie denkt die denn darüber nach, wenn die so ein Heftchen bekommt? Was sagt die sich denn selbst? Findet die das, naja, ist eben so? Oder sagt die sich, wo leben die eigentlich?
Nee, die nimmt das erstmal hin, würde ich sagen. Also das hinterfragt sie erstmal nicht, sondern da nimmt sie das, wenn das so ist, dann ist das so.
Weil mir geht es darum, eben auch den Blick auf unsere, ich sag mal, jungen Bürgerinnen und Bürger auch stärker auszurichten. Das sind ja die Kunden der Verwaltung von morgen, also die heute, sagen wir mal, 14-Jährigen bis 20-Jährigen, ja auch schon Kunde der Verwaltung sind, weil sie Schülerinnen oder Schüler sind, logischerweise, aber sicherlich zu den Hauptkunden später werden, dass man auch deren Lebenswelt und Lebenswirklichkeit, wie sie kommunizieren, welche Dienstleistungen sie möglicherweise brauchen, dass man das antizipiert und auch sich selbst vergegenwärtigt, was sind denn die Dinge, die übermorgen benötigt werden. Und damit bin ich bei einem weiteren Trend, eben Infrastrukturen nicht einfach jetzt nur zu erneuern im klassischen Sinn. Da haben wir einen Riesenbedarf. Die KfW schätzt den Bedarf auf 150 Milliarden Euro. Geht es um Wege, Plätze, öffentliche Einrichtungen, marode Schulen, Fenster, die ausgetauscht werden müssen, Asphalt und Beton etc. Sondern auch darüber nachdenken und sich vergegenwärtigen, was sind denn die notwendigen infrastrukturellen Dinge, die wir in 10, 15 Jahren brauchen werden, die auch eine lange Planungsphase haben, die eine lange Bauzeit möglicherweise haben. Und wenn wir erst in 15 Jahren anfangen, das zu denken, brauchen wir nochmal 15 Jahre, um das dann ins Werk zu setzen. Also die Frage ist, gelingt es uns, die Lebenswirklichkeit stärker auch in unsere politische Betrachtung mit aufzunehmen, auch auf der kommunalen Ebene? Da bin ich natürlich mitten im Thema Smart City, wie diese Ebene auch als Steuerungsebene betrachtet wird. Und da müssen wir uns stärker auch auf die Wünsche, Vorstellungen und Entwicklungen junger Menschen, glaube ich, ausrichten.
Ja, das ist sicher richtig. Ich fand sozusagen letztens hatte ich die Freude, eine Veranstaltung zu moderieren in der von der Flut heimgesuchten Verbandsgemeinde Altenahr und die sich genau also zusammengesetzt haben mit Ortsbürgermeisterinnen, Ortsbürgermeistern und weiteren Vertretern der Ortsgemeinden und dem Verbandsgemeinderat, um zu gucken, was bauen wir jetzt denn wieder auf? Also genau die Frage eigentlich, die du stellst, ne? Jetzt in einem sehr kleinen, konkreten Punkt, bauen wir einfach alles wieder auf, wie es war? Oder stellen wir uns jetzt mal die Frage, was brauchen wir denn in Zukunft? Wie wollen wir es denn machen? Wie können wir uns, so schwer das sicher ist, dass jetzt diese schreckliche Erfahrung dieser Flut als in Anführungsstrichen Chance zu begreifen, aber zumindest jetzt die Möglichkeiten zu nutzen, auch Dinge aufzubauen, die dann eben nicht den alten Status quo wiederherstellen, sondern sagen, okay, was brauchen wir für die Zeit ab jetzt? Ne? Brauchen wir ein Rathaus, wie es vorher war? Brauchen wir so viele Arbeitsplätze vor Ort oder arbeiten mehr Leute zu Hause? Brauchen wir da vielleicht eher Begegnungsräume oder Coworking Spaces oder was auch immer, was man heute denken kann? Und auch, wie sehen Brücken aus? Brauchen wir eine Bundesstraße an der A oder brauchen wir da eher einen Fahrradweg oder beides? Ja, also sowas. Und das fand ich die Intention hat mir sehr gut gefallen, die da die Verbandsgemeindebürgermeisterin angestoßen hat, zu sagen, jetzt lasst uns mal drüber nachdenken, wie wir diesen Wiederaufbau machen.
Ja, und ich glaube, diese Alterswelt in der Kommune ist es, die uns auch eben neue Signale sendet, wie wir vorgehen müssen. Bleib aber bei dem Beispiel Bau eines Rathauses. Wenn man darüber nachdenkt, würde man das im klassischen Sinne, haben wir irgendwo schon mal gemacht, schauen wir uns mal die Pläne an, würde man dazu kommen, beispielsweise Archivräume zu etablieren, in dem diese großen Papierregale, kennst du die noch, wo man die hin und her schieben musste, existieren, um die Akten dort unterzubringen. Das ist völlig obsolet. Ich frage mich, brauchen wir noch im Zeitalter von Dokumentenmanagementsystemen eigentlich diese Papierarchive? Das heißt, wir könnten da zum Beispiel, ich sag mal ganz simpel, Quadratmeterflächen einsparen. Dadurch wird das Bauen vielleicht preiswerter und könnten die Räume, die wir dann dennoch vielleicht für Begegnungsräume oder Kommunikationsräume nutzen mit Bürgerinnen und Bürgern, die wir als Labore nutzen, Stadtlabor oder, einfach umbauen. Das heißt, dieser ständige Wandel, der da auf uns eintrifft, den auch einfach aufzugreifen. Aber ich gehe davon aus, dass, ich glaube, heute kein Rathausneubau mehr die Archivräume aus den 50er Jahren planen wird. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. So weit sind wir schon.
Kann sein, wobei die Archivare, glaube ich, dir jetzt nicht zustimmen würden, vermute ich. Das ist natürlich auch immer schwierig, wenn man diejenigen fragt, die betroffen sind. Aber ich kenne nur den schönen Satz, dass man also natürlich die Handschriften aus dem Mittelalter noch lesen kann, aber im Zweifel die Datei, die mit WordPerfect 5.1 geschrieben wurde, ist heute kaum noch lesen kann, weil man weder die Software archiviert hat, noch den Rechner, der die damalige Software abspielen kann, was ja sozusagen ein anderes Thema ist, aber wo man gucken muss, sozusagen, dass wir auch da lernen, das in die neue Zeit zu übertragen quasi, ne? Dass wir morgen in der Lage sind, Dinge trotzdem noch wieder zu dechiffrieren quasi von irgendwelchen Datenträgern. Ich erinnere mich letztens, keine Ahnung, brauchte ich für irgendwas irgendeine Karte und hatte dann tatsächlich eine Vorlage im Kopf, dass es die mal gab und dann sagte mir aber der Kartograf, den ich fragte an der Uni, ja, das ist schön, er müsste mal gucken, ob er irgendwo, er weiß genau, welche ich meine, die liegt aber in dem und dem Format vor. Das Programm nutzen Sie seit, keine Ahnung, 6 Jahren nicht mehr. Und vielleicht hätte er noch irgendwo was, wo er das wieder finden würde. So. Also das ist sicher auch immer ein Punkt, den man dann gerade bei Archivgut fällt mir das immer ein, wo man darauf achten muss. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch dafür, dass wir vielleicht weniger dieser Schränke brauchen.
Also mein Blick ging ja in die Zukunft, dass wir das Archivmaterial von früher nicht einfach wegschmeißen können, ist natürlich völlig klar. Wir brauchen auch die Papiere, die wir hatten und haben, die auch wertvoll sind, die müssen noch weiter aufbewahrt werden. Aber mir ging es eben darum, neue Akten, die erzeugt werden,
ja,
und darüber nachzudenken, wie man die dann auch eben unter den Aspekten der Nachhaltigkeit, der Rückführbarkeit wieder in Erkenntnisse, auch mit verschiedensten Systemen, da arbeiten ja auch viele dran, dass man das auch zumindest sicherstellt. Wenn man jetzt mal konkret auf einzelne Trends für das Jahr und darüber hinaus nochmal eingehen würde, fällt mir einer ein. Ich glaube, dass wir in das Zeitalter eintreten der digitalen Zwillinge. Und bei den digitalen Zwillingen meine ich jetzt nicht nur im Bereich Städteplanung, dass wir da einen Bebauungsplan oder einen Flächennutzungsplan oder wie auch immer digitalisieren, sondern ich gehe viel weiter. Und ich glaube, dass kurz über lang, also nicht in allzu langen Zeiträumen, auch komplette Städte in ihrer Funktionalität in einem digitalen Zwilling nachgebildet werden. Das gilt nicht nur für Häuser, das gilt auch für Einrichtungen wie Sportplätze etc. etc., weil wir damit natürlich eine neue Form der Steuerung bekommen. Und dieses Thema wird uns viele, viele Jahre auch beschäftigen. Und die Frage ist, gelingt es uns auch von Seiten der IT-Industrie hier Verfahren zu etablieren, die eben nicht proprietär sind, sondern die einen offenen Standard haben, damit solche Informationen und Daten auch der Zivilgesellschaft beispielsweise ganz einfach verfügbar gemacht werden können, der Wirtschaft verfügbar gemacht werden können. Also wie gehe ich mit den Daten um, wenn ich diese Gebäude, wenn ich die Abläufe, wenn ich das Leben in meiner Stadt und in meiner Gemeinde digital erfasst habe? Was mache ich damit? Wie kann ich damit planen mit diesen Datenbeständen? Also ich glaube, dass diese digitalen Zwillinge uns auch die Chance geben, eben bei der Planung viel offener zu sein, Dinge vorab auszuprobieren, ohne erst gebaut haben zu müssen, und uns da vielfältige Möglichkeiten auch einer etwas flexibleren Steuerung in die Hand gegeben werden. Und dieses Thema digitale Zwillinge wird, glaube ich, ein Megathema werden.
Ja, das würde ich auch so sagen. Wir sind da auch sicher noch am Anfang. Im BMI-Wettbewerb haben ja Hamburg, Leipzig und München gemeinsam einen Antrag gewonnen, sozusagen, um einen solchen digitalen Zwilling zu entwickeln und eben auch mal nicht nur für die eigene Kommune, was ich sehr, sehr charmant fand. Und was mir jetzt gerade, als du das erzählt hast, noch einfiel, ist, dass 2006, meine ich, war das, oder 2007, zu Beginn des Wettbewerbes T-City, damals, den die Telekom ausgelobt hat, hatte sich unter anderem die Stadt Arnsberg beworben mit dem Bürgermeister Vogel, den wir jetzt gerade auch schon hatten, nur in seiner neuen Funktion als Regierungspräsident von Arnsberg. Die hatten sich damals beworben mit einem 4D-Modell, also in dem sie im Endeffekt genau das wollten. Sie wollten die Stadt nachbauen und nicht in 3D, sondern in 4D, also mit der Zeitkomponente dazu, dass man hin und her auch scrollen kann, wie verändert sich was und so weiter.
Genau.
Und waren damals, glaube ich, einfach der Zeit voraus, weil ich glaube, die ganzen Leute, die sich das angeguckt haben, sagten sich, oh nee, ja, weiß ich nicht, brauchen wir das, weiß nicht, ist vielleicht nicht nötig. Und heute wollen alle den digitalen Zwilling und habe ich das Gefühl, da war Arnsberg seinerzeit damals voraus. Aber das führt ja nicht immer dazu, dass man gelobt wird, sondern in dem Fall haben sie ja auch T-City den Wettbewerb nicht gewonnen. Aber das fand ich nochmal bemerkenswert. So. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo wir bei diesen, wo wir bei den Trends auch gucken müssen, was passiert im Moment und was lässt sich wahrscheinlich vermuten, was weiter so geht. Ein Trend, der mir also immer wieder auffällt, der mir überhaupt nicht gefällt, ist der ganze Datensicherheitsaspekt, wo ich den Eindruck habe, die Ransomware-Attacken, habe ich das Gefühl, kannst du fast täglich lesen heute in der Zeitung, und dass wir da auch gucken müssen, dass wir einfach auf der IT-Sicherheitsebene schaffen, das als noch mehr als Standard zu etablieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt immer wieder so Beispiele, wo offensichtlich das klassische Peter-Prinzip gilt, dass jemand nicht zu weit befördert worden, um das nicht mehr zu können, sondern traut sich irgendwie zu viel zu, mal eben dies und jenes zu programmieren, wo dann große Sicherheitslücken entstehen. Und da habe ich den Eindruck, ist manchmal weniger auch mehr, wo man vielleicht mit einer, keine Ahnung, ob es eine geringere Funktionalität ist oder geringere Bequemlichkeit, aber mit einer sichereren Anwendung vielleicht besser fahren würde. Das fände ich, glaube ich, auch was, gerade auch im Zeitalter des digitalen Zwillings, wo vielleicht in Echtzeit irgendwelche IoT-Daten einlaufen und auf deren Basis man dann Entscheidungen trifft, wäre schon ziemlich gut, wenn man in der Lage wäre, diese Systeme auch sicher zu gestalten.
Ja, nicht nur Entscheidungen trifft selber, sondern auch Algorithmen Entscheidungen treffen aufgrund dieser Datenlage. Das ist ja noch gefährlicher, sage ich mal, oder noch risikobehafteter im weitesten Sinne. Und deswegen muss natürlich dieses Thema Sicherheit parallel mitentwickelt werden und mit vorangetrieben werden. Und das ist natürlich eine ganz elementare Frage auch, die von staatlicher Seite, von Seiten der Rahmenbedingungen geklärt werden muss, denn das ist eine Frage der Regulierung und der Prüfung auch nachher, dass diese Dinge umgesetzt werden. Und auch da sind wir noch weit von entfernt, dass wir da optimale Lösungen haben. Bleiben wir aber bei dem Thema Sicherheit und digitaler Zwilling. Was ich mich frage, ist, wie, wenn denn ein solcher Trend quasi erkennbar jetzt schon ist und sich auf den Weg macht, wer sind da die Vorreiter, wer sind da die Treiber, wie können Kommunen hier auch sich selbst organisieren und auf den Weg bringen, oder warten Sie nur auf industrielle Vorschläge, warten Sie auf rechtliche Bestimmungen, die neu gefasst werden, oder sind Sie in der Lage, ich behaupte mal, das ist so, auch aus dem Sektor Smart City heraus, doch einen Kompetenzgewinn zu haben, jetzt dieses Thema, und da hoffe ich jedenfalls auch, gebündelt in interkommunaler Partnerschaft, ich habe mal das Wort geprägt, digitale interkommunale Zusammenarbeit, auch stärker anzugehen, eben auch zum Beispiel Shared-Service-Leistungen zu erbringen, jetzt nicht nur im Sinne einer klassischen Datenverarbeitung, sondern auch im Sinne der Dienstleistung insgesamt, die mit anderen zu sharen, zu teilen, zusammenzubringen. Also dieses Thema der Kollaboration, der Zusammenarbeit, das ist auch ein Thema, was noch sehr unterentwickelt ist. Und hier stelle ich mir die Frage, wo sind die Vorreiter? Wie kann man das auf der kommunalen Ebene möglicherweise noch weiter initialisieren, damit man eben zu solchen Lösungen kommt wie digitale Zwillinge, um damit auch Kommunalgestaltung dann auch umzusetzen anschließend?
Ja, also bin ich auch völlig dabei. Ich glaube, dass wir diese Kooperationskultur noch viel stärker brauchen als heute. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist ähnlich wie mit der Datensicherheit. Ne? Man macht so Programme, natürlich macht man sich Gedanken über die Sicherheit, aber erstmal macht man sich Gedanken über die Programme. Und genauso, egal welche Projekte man umsetzt, erstmal will man das Projekt umsetzen und dann kann man auch noch kooperieren. Und da habe ich den Eindruck, wäre es gut, wenn wir da das ein bisschen mehr vorne in den Projektzyklus bekämen, zu gucken, mit wem man denn kooperiert, bevor man irgendwelche Programme anfängt. Ich fand ja eigentlich gut beim BMI-Wettbewerb, dass immer im Vordergrund stand Austausch und Übertragbarkeit und sowas. Und nicht ganz gepasst hat dann natürlich, dass die KTS erst jetzt in die Gänge kommt. Aber da haben sich ja dann Kommunen einfach auch selber zusammengetan und sich ausgetauscht. Aber auch da hatte ich den Eindruck, ist es im Endeffekt ja doch das alte Spiel gewesen. Ja? Jede Kommune denkt für sich und macht für sich und entwickelt was und dann tauscht man sich darüber aus. So, und da glaube ich, könnte auch noch ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, eine andere Art von Kollaboration zwischen den Kommunen entstehen, wo man quasi gemeinsam mal überlegt, was brauchen wir eigentlich und wer macht es jetzt? Das ist so ein bisschen ja das, was wir vielleicht kriegen mit, wenn einer für alle tatsächlich funktioniert, wo man das mal vorher überlegt hat. Aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch da sind wir noch in so einem Spannungsfeld, wo wir was in die Richtung entwickeln müssen. Ich habe einen Eindruck gewonnen, da würde ich dich gerne nachfragen, ob das bei dir auch aufgeploppt ist in letzter Zeit. Ich habe das Gefühl, dass bei Ausschreibungen, die ich lese, also jetzt im Moment lese ich viele zum Thema Smart City, dass die eher, wie soll ich sagen, die erinnern mich eher an die, in Anführungsstrichen, alte Planungslogik. Also an die, wir machen es groß und detailliert und wasserfallmäßig. Und nicht, wir starten mal, wir setzen Ziele und gucken, wie wir agil dahin kommen. Also da habe ich so ein bisschen den Eindruck, wenn ich als Auftragnehmer diese Ausschreibung lese, habe ich das Gefühl, okay, eigentlich braucht ihr nur einen, der euer Programm abarbeitet und wollt eigentlich gar nicht, also unter anderem die Kooperation, die steht dann auch irgendwie drin, aber auch unter Punkt 17, so dass ich das Gefühl habe, es ist irgendwie, sind Leute offensichtlich unsicher und versuchen, alle möglichen Dinge festzuschreiben. Das mag natürlich in so einer Übergangszeit so sein. Aber ist das jetzt nur ein subjektiver Eindruck von mir oder teilst du das, dass das irgendwie gerade so ein bisschen enger wird in diesem Feld?
Ja, ich teile das. Ich teile diese Auffassung, weil es auch eine Frage ist, ist man bereit, sich auch Unwägbarkeiten, Veränderungen stärker zu öffnen und zu sagen, wir gehen mal ein Thema an, etwas agiler, ohne gleich von Anfang an hier mit großen Lastenheften zu arbeiten und alle Dinge zu beschreiben. Letztlich auch eine Frage des Vergaberechts, der Kontrolle Und insofern wird das immer enger, je mehr Vorschriften dort auch genutzt werden oder existieren, umso enger wird die Geschichte. Und die Frage ist, gelingt es uns, hier einen Prozess zu starten, der auch am Anfang, wenn er beginnt, noch nicht unbedingt das Ende minutiös beschreibt, sondern es offen lässt. Das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Und da setze ich auch auf die Kraft dieser Smart-City-Aktivitäten, einfach weil wir hier auch in der Planung, glaube ich, stärker antizipieren müssen, Veränderungen in der Welt, die ja jetzt wesentlich schneller auch passieren, die mit immer wieder zum Nachsteuern auch zu nutzen und unsere Programme auch anzupassen. Und ich hoffe, dass die ein oder andere Kommune auch aus diesen 72 Smart-City-Städten hier das als Voraussetzung nimmt, sich stärker auch flexibel zu verhalten und diese Flexibilität einzufordern. Das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Momentum, um eben auch hier eine Planung umzusetzen, die an den Bedarfen der Alltagswelt auch orientiert ist, die sich ja, das merken wir ja auch, bei uns sehr schnell verändert. Ich brauche nur das Stichwort Innenstädte hier zu erwähnen. Darüber könnte man eine eigene Veranstaltung machen und sich hier einfach etwas stärker öffnet. Das halte ich für absolut notwendig. Und du hattest gerade angesprochen, das Einer-für-alle-Prinzip. Ich glaube, wir sollten mal den Mut haben, auch dieses Prinzip jetzt nicht nur auf die Technologie, auf die Prozesse quasi auszurichten, sondern die gesamte Politik da mit in den Fokus zu nehmen. Also auch einer für alle bei der Bildung, einer für alle bei sozialen Dienstleistungen und so weiter und so fort. Auch hier wesentlich stärker Dinge zu entwickeln, die wir aus einem Store nachher, hätte ich beinahe gesagt, dann in den einzelnen Gemeinden auch nutzen können. Also wenn man einen Buchtitel bräuchte jetzt, den man schreiben müsste, um dieses ganze Veränderungssegment auf der kommunalen Ebene mit zwei Schlagworten zu beschreiben, dann würde dieser Roman heißen Eva und die digitalen Zwillinge. Daraus kann man ja eine wunderbare Geschichte schreiben. Das sind für mich zwei Elemente, die wir einfach doch stärker auch berücksichtigen sollten. Hinzu kommt vielleicht noch ein weiterer Trend eben, was ich glaube, das hört dazu natürlich auch zu den Zwillingen, dass wir urbane Datenbanken haben werden, wo eben genau das, was du schon sagtest, auch in der Auswertung und Nutzung von Daten und in der Bewertung, in der Analyse auch hier neu strukturiert werden. Und da auch stellt sich die Frage wieder, muss das jetzt jede Gemeinde alleine machen? Können wir solche urbanen Datenbanken bündeln? Auch darüber sollten wir nachdenken, dass wir uns da nicht verzetteln, sondern eben auch hier zu Kooperationsansätzen kommen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, du hast gerade angesprochen, in Hamburg, Leipzig und München, die an dem Thema ja arbeiten, und es muss uns schnell gelingen, auch hier, weil diese urbanen Datenbanken die Grundlage sind auch für Smart City Entwicklung, für Infrastruktur, für Sensorik und so weiter, jetzt relativ schnell auch dazu einvernehmlichen Entwicklungen zu kommen. Dann, das sehe ich also auch als einer der Trends in diesem Jahr jetzt sicherlich auf dem Zettel stehen.
Ja, da sind wir am Ende unserer Zeit angekommen, würde ich sagen. Haben wir den ein oder anderen Trend gemeinsam diskutiert. Und ich habe das Gefühl, wir machen es jetzt mal andersrum. Ich sage kurz noch einen Satz und dann hast du das letzte Wort. Vielleicht machen wir das ab 2022 ja andersrum. Ich fand es interessant, sozusagen nochmal darüber nachzudenken und auch festzustellen, wir sind jetzt gar nicht so, wir behaupten nicht, in die Glaskugel schauen zu können, sondern wir sehen so ein paar Dinge, die sich entwickeln, und sehen auch ein paar Aufgaben, die noch da sind. Ich ende dann einfach mal mit dem schönen Satz, es könnte ja gut werden.
Ja, das sehe ich genauso. Wir haben extrem viel zu tun, auch im Detail, aber wir dürfen die Perspektive nicht verlieren. Ich glaube, wir müssen es schaffen, dass wir einen Teil unserer Zeit dafür verwenden, eben auch für solche Gedanken, die wir hier angerissen haben. Wie sieht die Welt von morgen aus, weil sie sich schnell dahin entwickelt, weil Infrastrukturen, die man für die Welt von morgen braucht, wenn wir sie morgen haben wollen, heute angegangen werden müssen. Und insofern brauchen wir ein anderes Zeitverhältnis auch zu unserer Arbeit und zu unserer Wirkung vor allen Dingen, diese Wirkungsorientierung stärker auch in den Blick zu nehmen. Und das sehe ich auch als eine der wichtigen Aufgaben, auch vielleicht aus den Erkenntnissen dieser Trends heraus, was man ableiten kann. Ja, vielen Dank. Es war spannend. Wir werden sicherlich, und das ist einer meiner Lieblingsworte, auch nochmal über das Metaversum reden, was ja jetzt auch in der IT-Welt, in der großen IT-Welt immer wieder zu einem Buzzword ja schon fast geworden ist. Ich habe daraus ja ein Cityversum gemacht, Also ich glaube, dass die Stadt da in dem, oder die Kommune im Vordergrund stehen muss, aber das ist ein neues Thema. Ja, vielen Dank auch an dich und wieder der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, seien Sie uns gewogen, schicken Sie uns Ihre Ideen und Wünsche zu, über die wir reden sollen. Auch wollen wir ja bei der nächsten Veranstaltung wieder einen Gast einladen. Wir werden also auch wieder mit Gasteinladungen in diesem Jahr arbeiten. Wenn Sie Interesse haben, mitzumachen, melden Sie sich bei Lobeck und Hubbel auf der Website. Die Adressen sind bekannt und wir würden uns freuen, auch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Herzlichen Dank für den heutigen Tag. Musik